Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um die langfristige Wirkung von Produkten auf Menschen. Tim Chan und Dominik diskutieren, dass wir uns als Product Owner darüber Gedanken machen müssen, wie Menschen auch Wochen oder Monate nach Nutzung über unser Produkt sprechen und denken sollen. Taucht ein in diese Episode.
Als Produktverantwortliche kümmern wir uns ganz oft darum, wie unser Produkt eigentlich jetzt oder gleich auf unsere Nutzer und Nutzerinnen wirkt. Heute wollen wir aber über die langfristige Wirkung von Technologie auf Menschen sprechen und was das für uns in unseren produktverantwortlichen Rollen bedeutet. Damit hier kein langweiliger Monolog stattfindet, habe ich mir einen Experten für genau dieses Thema eingeladen. An meiner Seite ist heute Tim Chan. Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung.
Wir werden gleich voll in das Thema einsteigen. Ich glaube, es ist aber sinnvoll, auch für alle anderen zu verstehen, wer du eigentlich bist, gerade bei so einem Thema. Sicherlich auch hilfreich und unterstützend. Magst du dich denjenigen, die dich noch nicht kennen, vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin Wirtschaftspsychologe. Ich habe im Bachelor Psychologie studiert, im Master mich dann auf die Vertiefung Wirtschaft fokussiert. Habe nach meinem Studium erst im Automotive-Bereich als Researcher gearbeitet, habe dann 2 Jahre lang bei der Metro gearbeitet, habe dort vor allem Produkte begleitet, die für Mitarbeitende entwickelt werden und mit denen die auch tagtäglich arbeiten und das sehr lange. Und arbeite jetzt seit kurzem als Projektmanager an der IU und begleite dort ganz viele Projekte zum Thema Experience für Studierende. Neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit bin ich zusätzlich auch noch Lehrbeauftragter für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule in Offenburg und interessiere mich für das Thema Wohlbefinden im Kontext von Technologie. Jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren forsche dazu und darf heute beispielsweise auch zu diesem Thema sprechen, was mich sehr freut. Ich finde das Thema nämlich super spannend. Das erste Mal, als ich so wirklich über dieses Thema nachgedacht habe, war, als ich mit meiner Freundin bei den Eltern meiner Freundin zu Hause war und wir am Abendessentisch gesessen haben und die Mutter meiner Freundin gesagt hat, die ist Anfang 60 gewesen damals, hat gesagt, sie hat überhaupt keine Lust mehr an ihrer derzeitigen Stelle zu arbeiten, weil diese ganzen neuen Technologien, die da eingeführt werden, völlig schlimm zu bedienen waren. Sie hat erzählt, dass niemand irgendwie erklärt hat, wie die funktionieren. Da wurde kein ordentliches Change Management gemacht. Die wurden einfach ausgerollt und man hat gesagt, so viel Spaß damit. Und die hatte erzählt, dass das so anstrengend war, dass das immer wieder Veränderungen in dem technologischen Landscape, sage ich mal, gab, dass sie tatsächlich dann auch als einen der Gründe, weshalb sie in Frührente gegangen ist, dieses ganze Change mit angebracht hat, diese technologische Neueinführung. Und ich fand das total spannend, weil ich glaube, dass es kein Einzelfall ist, dass Menschen sich von Technologie am Arbeitsplatz, aber auch in ihrem privaten Umfeld teilweise überfordert fühlen. Und das hat dann nur begrenzt was natürlich mit der Usability zu tun, sondern das hat was damit zu tun, was macht eben Technologie langfristig mit uns? Wie beeinflusst die unser Wohlbefinden, wenn wir damit eben nicht nur für 30 Minuten, sondern für Monate oder Jahre immer wieder konfrontiert sind.
Ja, ich finde das Thema deswegen auch, glaube ich, sehr spannend, weil viele Sachen, die wir so in unserem produktgestaltenden Alltag haben, sind eher kurzfristiger. Also wir denken jetzt nicht darüber nach, was passiert, wenn man das irgendwie 20 Jahre dieses Produkt genutzt hat. Und auch diese Längen gibt es ja durchaus. Jetzt hast du eben gesagt, Wohlbefinden. Ich bin mir fast sicher, da gibt es ein klares Verständnis, was das eigentlich ist. Lass uns das mal kurz mal klar machen, weil ich glaube, ohne das werden wir nachher Schwierigkeiten haben in der Klarheit. Also was bedeutet eigentlich Wohlbefinden? Oder auch ab und zu mal auch so neudeutsch Wellbeing genannt.
Absolut. Ich komme ja jetzt aus dem Bereich der Psychologie und in der Psychologie gibt es, wie in jeder anderen Wissenschaft ja auch, nicht immer nur eine Definition, aber ich würde gerne mal eine ganz kurz mitbringen, die finde ich sehr toll eigentlich. Das ganze Konzept nennt sich Subjective Wellbeing oder das subjektive Wohlbefinden. Und das subjektive Wohlbefinden kommt aus dem Kontext der positiven Psychologie, wurde damals von Diener, das sind in den 80ern, in den 90ern, das erste Mal publiziert. Und subjektives Wohlbefinden definiert eben diesen Bereich mit vier verschiedenen Aspekten. Auf der einen Seite gibt es positive Emotionen und negative Emotionen. Das sind also die zwei affektiven Komponenten vom subjektiven Wohlbefinden. Und dann gibt es die allgemeine Lebenszufriedenheit und die domänenspezifische Zufriedenheit. Das sind dann eher diese kognitiven Aspekte. Und diese vier Punkte zusammen setzen eben das subjektive Wohlbefinden. Und jetzt kann man dann immer gucken, okay, wie sind die positiven Emotionen der Person, wie sind die negativen Emotionen und wie zufrieden ist die Person ganz insgesamt mit ihrem Leben und dann eben domänenspezifisch. Und bei diesem domänenspezifischen Aspekt, da sehen wir, dass da zum Beispiel dann die Arbeit mit reinzählt, aber auch wie zufrieden oder wie glücklich bin ich in meiner Ehe, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, Freundinnen. Das sind alles Bereiche, die eben in dieses domänenspezifische Bereich reinpassen. Und was ich ganz toll finde an dieser Definition ist, dass sie nicht defizitorientiert ist, dass man eben nicht sagt, okay, dir geht es nicht schlecht, dementsprechend muss es dir gut gehen, sondern dass man eben auch ganz konkret sagt, okay, für ein Wohlbefinden müssen Menschen eben auch positive Emotionen haben. Es muss ihnen nicht nur nicht schlecht gehen, sondern es muss ihnen gut gehen. Es ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder von eben Leiden. Und das Zweite ist, dass es eben auch nicht unidimensional definiert ist, sondern multidimensional, dass man eben die Komplexität unserer Leben anerkennt, dass man sagt, Wohlbefinden ist so ein komplexes Konstrukt, man muss das irgendwie trennen in unterschiedliche Bereiche und daher eben diese vier Aspekte, die man dann auch unabhängig voneinander messen kann, um diesen ganzen, das subjektive Wohlbefinden zu erfassen.
Wenn ich jetzt als Produktmensch an Domänenspezifika denke, du hast es eben gesagt, ne, zum Beispiel die Partnerschaft zu Hause, Familie und so weiter oder Arbeitsleben auf der anderen Seite. Ich baue halt auch ganz oft irgendwie Produkte im B2B-Bereich, also wo meine Software von Menschen genutzt wird, die selber gar nicht entscheiden können, ob sie diese Software nutzen sollen, aber eben im Arbeitskontext dann verwenden. Bedeutet, ich werde mit diesem Produkt, das ich da anbiete, voraussichtlich eigentlich nur in dieser Domäne wirken. Oder wie durchlässig sind diese Domänen?
Also es gibt klare Evidenz dafür, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine schlechtere Arbeitszufriedenheit haben, dass auch die Gesamtzufriedenheit der Menschen sinkt. Und es gibt da Forschung zu, das nennt sich Spillover-Effekt. Und dieser Spillover-Effekt, kann man sich also vorstellen, das ist das Überschwappen aus einem Bereich in einen anderen Bereich. Das heißt, diese Domänen sind nicht komplett unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich also Stress zu Hause habe, weil ich konstant Streit in meinem Haushalt habe, dann überträgt sich das wieder auch auf meine berufliche Situation und andersrum genauso. Ja, und das kann man, glaube ich, im Extremfall dann sehen, wenn Menschen, die schlimmes Burnout haben, auch gegenüber ihrer Familie häufig in einer sehr zynischen Art und Weise sind, dass sich da eben dieser Spillover-Effekt ganz drastisch zeigt.
Dann würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen einsteigen in die Konsequenzen, die daraus für uns in der Produktentwicklung resultieren. Also ich verstehe Wellbeing und so weiter, Zufriedenheit, Gesundheit am Ende ja auch, also Wohlbefinden ist wichtig und es gibt verschiedene Kontexte, in denen das stattfindet, verschiedene Domänen. Was bedeutet das jetzt für mich in der Produktentwicklung? Also wo habe ich vielleicht als Produktmensch, der etwas kreiert und anderen anbietet, eine Verantwortung, aber auch die Möglichkeit der Gestaltung?
Also ich glaube, um vielleicht mal von hinten anzufangen, was sind denn die Effekte von einem hohen Wohlbefinden? Vielleicht, um das mal zu betrachten, das finde ich, ist ein ganz guter Punkt. Wir können jetzt, wenn wir uns die verschiedenen Studien, die dazu durchgeführt wurden, aber eben auch die Erfahrungen, die Produktmenschen in ihren Organisationen machen, was man sieht, ist, dass ein ganz wichtiger Aspekt, der eben von einer gut gestalteten Software kommt, ist, dass wir das Arbeitsengagement steigen. können. Wenn wir zum Beispiel jetzt, bleiben wir mal im Arbeitskontext, dann gucken, okay, was passiert denn, wenn wir ein hohes Arbeitsengagement haben? Ist es Menschen glücklicher zur Arbeit gehen, also sie sind, haben ein höheres Wohlbefinden und bleiben bei dem Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin tatsächlich auch deutlich länger. Und das hat natürlich wieder total positive Auswirkungen auf ein Unternehmen, auf eine Organisation, weil wir unsere Mitarbeitenden dann wiederum so gut unterstützen können, dass wir nicht eine hohe Fluktuation haben, sondern Loyalität und dass unsere Mitarbeitenden sich wohlfühlen und bessere Leistungen anbieten können. Und die Frage, die du gestellt hast, ist ja auch total wichtig. Wie können wir das denn jetzt erreichen? Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wie kann man denn Wohlbefinden erzeugen? Eine dieser Theorien, die jetzt auch schon sehr einflussreich in ganz viele Bereiche strahlen sozusagen, ist die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, in der psychologische Grundbedürfnisse definiert werden. Ja, für diejenigen, die jetzt nicht in dem Thema so super tief drin sind, diese psychologischen Grundbedürfnisse, die in der Selbstbestimmungstheorie definiert werden, das sind drei Stück. Das ist einmal die Autonomie, dann die Kompetenz oder das Kompetenzerleben und dann die soziale Eingebundenheit. Das sind drei ganz wichtige Merkmale, die für unser Wohlbefinden und für unsere Motivation total relevant sind. Und ich kann ja zu allen drei Beispielen zu allen drei Aspekten mal ein Beispiel nennen. Bei der Autonomie sehen wir, wenn wir auf der Arbeit keinen Handlungsspielraum haben und sagt immer jemand, genau so musst du das machen. Beispielsweise am Fließband. Da habe ich kaum Autonomie, weil alles, was ich mache, fremdbestimmt ist. Man sieht, dass die Menschen, die an einem Fließband arbeiten, deutlich unzufriedener und unglücklicher mit ihrer Tätigkeit sind, als diejenigen, die selbst entscheiden können, was mache ich das, wie löse ich die Probleme, die mir in meiner Arbeit gestellt werden und wie strukturiere ich mich auch während meiner Arbeit. Das ist so die Autonomie als ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Arbeit und eben auch die Kompetenz, das Kompetenzerleben wiederum ein ganz relevanter Aspekt. Bei der Kompetenz geht es eben darum, dass wir erfolgreich auch Probleme wieder bewältigen. Auch das gibt es in einigen Berufsfeldern natürlich viel stärker und viel weniger. Der dritte Aspekt, soziale Eingebundenheit dann auch. Ja, wir sind soziale Lebewesen. Wenn wir den ganzen Tag isoliert irgendwo in einem Raum sitzen, dann fühlen wir uns deutlich unzufriedener, als wenn wir mit Menschen interagieren können.
Wenn ich mir jetzt diese drei Grundbedürfnisse, hattest du gesagt, nehmen. Kompetenz erleben ist jetzt so, kann ich das so verstehen, so als dieses Selbstwirksamkeit erleben? Also ich mache etwas und ich schaffe etwas und ja, bemerke das auch, dass ich etwas geschafft habe?
Ja, sehr eng verknüpfte Konzepte.
Ich glaube, das ist für Software gar nicht so unspannend, weil am Ende haben wir immer irgendwie Aufgaben, Probleme oder Ähnliches, die wir irgendwie versuchen zu lösen mit Software, mit digitalen Produkten. Selbst wenn es um Unterhaltungsprobleme geht, ne? Also ich will beschäftigt werden, was kann ich machen? Ich will Zerstreuung, dann habe ich vielleicht ein Spiel, ich habe vielleicht Medieninhalte oder ich habe die Steuererklärung zu machen oder muss meine E-Mails abarbeiten oder möchte mit Menschen in Kontakt geraten, was ja dann auch die soziale Angebundenheit wieder wäre. Ich habe also das Gefühl, die Sachen können durch Software ganz gut bedient werden und gleichzeitig auch sind die miteinander verknüpft. Sind die sehr stark miteinander verknüpft? Also du hast eben den Spillover-Effekt in einem anderen Bereich gesagt, bei den Domänen. Jetzt sehe ich aber Autonomie, soziale Angebundenheit, Kompetenz erleben als drei verschiedene Faktoren. Wirken die auch aufeinander oder sind die mehr getrennt?
Also es sind schon drei unabhängige Konstrukte, die da drauf einzahlen. Aber natürlich hängen auch wieder zum Beispiel Kompetenz und soziale Eingebundenheit können zusammenhängen. Müssen sie nicht. Man kann das auch unabhängig voneinander erleben, aber sie können zusammenhängen. Das kann man zum Beispiel in dem Bereich sehen, dass Menschen natürlich auch von anderen Personen Feedback bekommen. Und wenn man von anderen Personen eine positive Rückmeldung bekommt, dann hat man ja sowohl das Kompetenzerleben als auch eben diese soziale Eingebundenheit, dass man merkt, Menschen geben mir positives Feedback, ich habe vielleicht das Gefühl, die sind auch daran interessiert, dass ich in meiner beruflichen Entwicklung weiterkomme. Also das sind ganz viele Überschneidungen möglich. Man kann aber auch, und deshalb sind die auch unabhängig voneinander, natürlich Kompetenz erleben als isolierten Aspekt. Also du hast gerade die Steuererklärung gesagt. Steuererklärung muss man machen und die muss man auch nicht unbedingt mit jemandem anders machen. Aber trotzdem kann man bei der Steuererklärung natürlich ein total hohes Kompetenzerleben entwickeln, wenn die Software, die man dafür nutzt, einen guten Feedbackrahmen entwickelt. Also ich mache meine Steuererklärung total gerne, weil ich eben dieses Gefühl habe, ich kann das. Das liegt im Rahmen meiner Fähigkeiten. Ja, wenn ich das bei Elster machen würde, dann wäre das, glaube ich, nicht so. Ich benutze dafür einen anderen Anbieter und die sind total gut darin, eben positives Feedback wieder an mich zurückzuspielen, weil sie sagen, hey, super, der Abschnitt ist abgeschlossen. Das gibt mir natürlich wieder ein Gefühl davon, ja, so schwer ist es gar nicht. Ich kann das.
Ja, ich finde, Steuererklärung ist ein schönes Beispiel, auch wenn es gar nicht beabsichtigt war, das als Beispiel hier reinzuwerfen. Aber wir reden ja auch über die langfristige Wirkung. Und wenn ich jetzt kurzfristig denke, dann, jetzt habe ich auch genug Steuererklärung in meinem Leben gemacht, dann wird mir irgendwie angezeigt, okay, du kriegst so und so viel Euro wieder. Jetzt bin ich ja schon lange auch irgendwo immer Teilzeit selbstständig. Du musst nur so und so viel Euro nachzahlen. Das ist dann auch mal ein schönes Erlebnis, wenn es weniger wird. Aber das heißt, mit all dem, was ich mache, verändert sich diese Zahl meistens zu meinem Gunsten. Aber dann gibt es ja die langfristige Perspektive, nämlich ich habe meine Steuererklärung abgegeben. Irgendwann kommt der Bescheid. Und der kann ja anders sein. Das war bei mir auch häufiger schon mal so. Es gibt Sachen, wenn du die halt angibst, die kannst du nicht 100% geltend machen, wenn du nur in Teilzeit selbstständig bist, weil die halt genauso auch privat oder in einem anderen Kontext benutzt werden können, etc. pp. Aber dieses, ist es wirklich so, wie du gedacht hast, dass es über die Software ist, kannst du erst später erleben. Das heißt, du hast eine Differenz zwischen, so kommuniziert mir das gerade die Software, so unterstützt sie mich bei meinem jetzigen Kompetenzerleben. Und dann gibt es am Ende, ich mag Kompetenz ja sehr als performativen Begriff, am Ende habe ich es wirklich geschafft, eine richtige Steuererklärung zu machen, auch richtig alles einzugeben, weil ich kenne genug Software in diesem Bereich, die können dir auch nicht bei allem helfen, weil manche Sachen sind einfach sehr grenzwertig. Jetzt ist meine Frage in diesen drei Bereichen Autonomie, Kompetenzerleben, soziale Eingebundenheit. Was sind nach deiner Erfahrung Sachen, die wir bei der Produktentwicklung oder auch bei der Gestaltung von Produkten ganz besonders machen können? Weil ich habe gerade das Gefühl, es sind so zwei Bereiche, die spannend sind. Ich würde den Bereich mein Produktteam gerade so ein bisschen ausklammern wollen, weil ich natürlich durch meine Führung in meiner Rolle als Produktmanager, Product Owner, Product Lead oder wie auch immer, auch Autonomie, soziale Eingebundenheit, Kompetenz erleben bei meinen Mitarbeitenden, mit Teammitgliedern und so weiter natürlich auch beeinflusse. Ich würde heute aber vor allem auf die Menschen gehen, die das Produkt hinterher nutzen. Und da ist meine Frage, was sind vielleicht auch gute Beispiele, was sind Empfehlungen, was sind vielleicht auch bewusst Sachen, die man vermeiden sollte, die du anderen mitgeben kannst, damit die am Ende auch bessere Produkte bauen können?
Ja. Also ich finde das auch eine spannende Frage, weil die eine Antwort gibt es ja gar nicht. Ja, also alle drei Aspekte, und da gibt es auch noch mehr Aspekte, das ist jetzt nur eine Theorie, die eben sehr einflussreich ist in diesem Bereich. Die eine Antwort gibt es nicht, aber was eben so ein bisschen unterbelichtet ist, glaube ich, das ist so meine Beobachtung jetzt auch aus meiner persönlichen Berufserfahrung, ist, dass das Erlebnis mit unserem Produkt, wie du gerade schon gesagt hast, sehr kurzfristig betrachten. Wir machen eben nicht diese langfristige Evaluierung, nachdem wir etwas gelauncht haben, ein Produkt, ein Feature. Wir gucken uns nicht langfristig an, was macht das denn mit den Menschen dahinter. Häufig ist es ja so, dass wir Researcherinnen, Designerinnen haben, die sich, bevor wir ein Produkt oder ein Feature launchen, angucken, wie gut funktioniert das. Das sind dann häufig Usability-Tests mit verschiedenen Methoden, qualitativ, quantitativ. Aber wir können nicht abschätzen, was macht das mit den Menschen langfristig. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das ist so ein bisschen eine Mindset-Frage, glaube ich, aber auch wenn ich den Begriff nicht so gerne mag, ist es so eine Mindset-Frage, wie messen wir Erfolg? Ja, und da kommt dann dieser Aspekt von Continuous Research mit rein. Wie gucken wir eigentlich langfristig auf unser Produkt? Ist das dann nur noch KPI getrieben? Gucken wir nur noch auf den CSAT oder auf den Customer Effort Score? Oder sind wir auch in der Lage zu sagen, hey, unsere Mitarbeitenden waren vorher beim Arbeitsengagement auf einer, ich sag mal, auf einer 3 und sind jetzt auf einer 3,5. Das sind auch quantitative Verfahren, die messen aber eben dieses langfristigere Wohlbefinden von Mitarbeitenden. Und da kann man dann eben sagen, da haben wir einen Beitrag zugeleistet. Und das kann man auch wieder nachweisen. Wir haben eine Studie durchgeführt, in der wir ein Produktteam auch begleitet haben. Und wir haben die Nutzenden dieses Produktes vorher gefragt, was sind denn auf der einen Seite, wie hoch ist zurzeit die emotionale Erschöpfung von dir und wie hoch ist das Arbeitsengagement von dir? Und da haben wir so eine Baseline erfasst und haben dann gefragt, wie werden denn in deinem Job Glücksmomente erzeugt? Was erzeugt bei dir ein hohes Wohlbefinden? In welchen Situationen fühlst du dich gut? Und haben das dann ganz gezielt genutzt, um die Usability und dieses Produkt an sich eben dahin zu verbessern, dass wir sagen, okay, wir wollen eben langfristige Erfolge erzielen. Und haben dann ein paar Monate später nochmal eine zweite Erhebung gemacht und geguckt, okay, was passiert jetzt wieder mit diesen Leuten, die wir damals interviewt haben, wo wir das damals erhoben haben. Und das Ergebnis war, dass die Mitarbeitenden, die mit der Software gearbeitet haben, gesagt haben, ja, das hat einen positiven Effekt auf mein Arbeitsengagement gehabt und es hat meinen Stress reduziert. Und das ist ja total schönes Feedback dann wieder. Und da ist, glaube ich, diese Zusammenarbeit von Product Ownern und Researcherinnen, Researchern total wichtig, weil wir dann ganz gezielt uns auch fragen können, wie wollen wir eigentlich, dass unsere Mitarbeitenden, für die wir das Produkt entwickeln, und das gilt übrigens genauso auch für den Freizeitbereich, wie wollen wir, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer unser Produkt langfristig beschreiben? Was für einen Effekt wollen wir haben bei unseren Userinnen und Usern? Eben nicht nur kurzfristig, sondern langfristig.
Jetzt hattest du eben gesagt, es gibt ja diese Domänen. Und ich mag das Konzept der Domänen, weil ich auch mit so Begriffen wie Work-Life-Balance Schwierigkeiten habe. Aber Life-Domain-Balance finde ich als Begrifflichkeit irgendwie okay. Jetzt hast du das Beispiel eher im Business-Kontext. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kann ich in ihrem Kontext, bezogen auf den Kontext natürlich interviewen, befragen und so weiter. Ich hatte jetzt die Befürchtung, und vielleicht mich würde da deine Meinung interessieren, wenn ich jetzt das Ganze in einem privaten Kontext mache, also sprich Privatleben, keine Ahnung, nehmen wir das von eben, irgendwelche Medieninhalte konsumieren, dann ist es für mich wahrscheinlich noch schwieriger, die Effekte auf diese allgemeinen Grundbedürfnisse, die drei, die du genannt hast, trennscharf genug auf mein eigenes Produkt zu beziehen. Oder gibt es da Möglichkeiten, das zu tun?
Also in manchen Bereichen ist das sicherlich richtig. Da braucht man dann nochmal vielleicht konkretere Aspekte, wo wir sagen, unsere Nutzerinnen und Nutzer haben diesen Aspekt von Wohlbefinden, der fehlt ihnen bei uns im Produkt. Ich kann aber mal ein Beispiel machen, wo ich mich sehr inkompetent gefühlt habe bei der Nutzung eines Produktes. Und das war eine Laufuhr, die ich mir vor 2 Jahren mal gekauft habe. Ich habe so ein halbes Jahr, bevor ich mir die Laufuhr gekauft habe, angefangen, regelmäßig zu laufen. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Habe mein Handy benutzt zum Tracking, wie weit, wie schnell und so weiter, wie lang ich gelaufen bin. Das wurde dann aber irgendwann ein bisschen lästig, weil wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, dieses große Smartphone immer mitzuschleppen, das fand ich nervig und wollte mir so eine Laufuhr kaufen. Das habe ich dann auch gemacht und fand die von der Usability super. Ich konnte damit alles machen, was ich will. Also die war effektiv, die war effizient und das auch von der Zufriedenstellung her alles super. Was mir dann aber aufgefallen ist, ist, dass diese Uhr auch dieses Feature hatte, meine Lauffähigkeit sozusagen. Also wie gut laufe ich, wie schnell war ich, wie ist das im Durchschnitt zu anderen und wie ist so meine Ausdauer, das wurde bewertet. Und die Uhr ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war oder ob das bei anderen auch so ist, aber die Uhr hat bei mir ganz häufig angezeigt, dass ich eben nicht so schnell war wie früher oder dass es der Lauf nicht so gut war. Also dieses Framing, ja, ich war gerade 45 Minuten laufen und fühle mich total K.O. und die Uhr hat gesagt, ja Mensch, das war es aber schon mal schneller. Das hat mich dann in der Situation häufig Kompetenz gekostet, weil ich gedacht habe, Mensch, es war ein richtig guter Lauf, ich habe mich richtig gut gefühlt und die Uhr das eben in so einer wertenden Art und Weise eingeordnet hat. Nicht eben gesagt hat, hey, super, top, du bist gelaufen, mega gut, sondern ganz, ja, für mich unangenehm in so einen wertenden Kontext gebracht. Und ich glaube, das ist für Sportlerinnen und Sportler vielleicht nochmal anders. Die tracken ja auch ihre Fähigkeit ganz anders. Aber für mich, als jemand, der einfach 3-4 Mal die Woche laufen war, war das total unbefriedigend. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, diese Uhr zu tragen, weil mir das nicht so viel Spaß gemacht hat. Und da merkt man, glaube ich, auch so diese Dissonanz zwischen dem, was eben Usability kann und auch tut, und was wir mit Wohlbefinden versuchen zu erfassen, was eben darüber hinausgeht.
Ich finde es halt ganz schön, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, weil das so auch so eine Art Beziehungsaufbau ist, ne? Also du hast das Produkt, das irgendwas mit dir macht, irgendwas an Rückkopplung gibt. Du hast jetzt dein Kompetenzerleben, dieses Grundbedürfnis sozusagen damit gestört, weil es halt sagt, ey, du war gar nicht so gut, mein Lieber, obwohl du das subjektiv bei dir ganz anders empfunden hast, was ja auch fein ist, was aber zeigt, dass hier vielleicht auch unterschiedliche Erwartungshaltungen sind. Du hast gerade gesagt, bei Sportlern oder bei Profisportlern ist es vielleicht anders. Ich hätte jetzt das Gefühl, für mich als Produktmensch ist es mega wichtig, auch darüber nachzudenken, okay, ich baue Personas oder ich nutze Personas. Was sind eigentlich deren Grundbedürfnisse oder aus welcher Perspektive heraus sehen die auch auf diese Grundbedürfnisse in dieser Domäne, in der sie selber mein Produkt benutzen? Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage. Und dieses Thema langfristige Nutzung, die ja jetzt eigentlich von Anfang an auch hier schon mitschwingt, die hast du jetzt gerade an diesem Beispiel auch so schön festgemacht, weil jetzt nutzt du die Uhr halt nicht. Du hast die Uhr eine Weile genutzt und dann gibt es halt Rückkopplungen, die dir irgendwie in deinen Grundbedürfnissen entgegenstehen und jetzt veränderst du dein Verhalten und nutzt das Produkt halt nicht. Ich finde, das ist tatsächlich etwas, worüber wir nachdenken müssen in unserer Verantwortung, gutes, auch langfristig gutes Produkt zu machen.
Ja, absolut. Und für mich stellt sich da ganz häufig auch die Frage, ist es notwendig, dass wir immer alles einfacher und schneller machen? Oder sollten wir auch vielleicht manchmal in Situationen innehalten und überlegen, okay, was passiert denn eben langfristig, wenn wir das immer alles einfacher und schneller machen? Und das sieht man auch an diesem Trend, dass sich jetzt viele Menschen teure Siebträgermaschinen kaufen für ein Espresso, die erstmal 10, 15 Minuten warm werden muss. Das ist so ein Ritual. Da fühlen sich Menschen wieder total kompetent und es fühlt sich an wie was Besonderes, das zu tun, im Vergleich zu einem Vollautomaten, wo man auf den Knopf drückt und der Kaffee kommt raus. Also ich glaube, wir müssen immer wieder überlegen, was wollen Menschen mit unserem Produkt eigentlich auch langfristig erzielen? Ja, wenn wir uns Social Media angucken, LinkedIn oder Instagram. Ich habe aufgehört, das zu nutzen, weil ich gemerkt habe, wie kompetitiv ich geworden bin, wenn ich LinkedIn zu viel benutzt habe. Also ich glaube, das kennen ja ganz viele Menschen. Man geht auf LinkedIn und guckt sich an, was alle anderen Leute Tolles machen und kriegt dann auf einmal irgendwie den Druck. Man denkt, ich muss jetzt auch wieder was Tolles machen. Dabei wird so ein bisschen dieses Konzept von der sozialen Eingebundenheit, wofür soziale Medien ja eigentlich da waren, so ein bisschen untergraben und wir verlieren den tatsächlichen Fokus aus den Augen. Das finde ich total wichtig, dass man sich immer wieder überlegt, okay, wenn wir das jetzt verändern, geht das vielleicht schneller, ja, so wie AI macht ganz viel schnell zurzeit, aber es führt vielleicht gar nicht dazu, dass man sich so kompetent fühlt oder dass man das Gefühl hat, das habe ich erzeugt, sondern es ist ja eigentlich jemand anders. Also es ist wie, als wenn ich jemand anders dafür bezahlen würde, meine Arbeit für mich zu tun. Man kannibalisiert so ein bisschen sein eigenes Kompetenzempfinden, indem man ganz viel mit KI macht, schreiben lässt, ausrechnen lässt. Das finde ich total schwer teilweise auch zu beantworten. Da gibt es auch jetzt nicht total viel Forschung zu, aber das sind jetzt so Sachen, die ich bei mir selber beobachte, dass wenn ich selber was schreibe, bin ich da sehr stolz drauf. Wenn KI was für mich schreibt, denke ich, oh gut, das habe ich ja nicht selber geschrieben.
Ja, wobei, da bin ich ein bisschen differenziert. Das kommt ja so darauf an, wie man generative KI, gerade auch Large Language Models, benutzt. Ich neige da ehrlicherweise auch zu, sie zu benutzen, aber dann ganz oft, indem ich mir selber schon Gedanken mache, einen roten Faden schreibe, Bullet Points sozusagen, und dann sage, mach daraus einen Fließtext, oder auch einfach Texte, die ich geschrieben habe, da reinwerfe, grammatikalisch korrigieren lasse, übersetzen lasse oder auch sogar kritisch reflektieren lasse. Weil auch das hilft mir, ohne jetzt jedes Mal andere Menschen anzuhorn. Ich habe schon mal Zeiten, da sind nicht so viele andere Menschen wach, wo ich dann trotzdem arbeite. Also wenn ich morgens um 5 irgendwie an meinem Rechner sitze, dann möchte ich halt jemanden wach machen und sagen, kannst du mal drüber gucken, mir Feedback geben, und vor allem, da kriege ich das sehr schnell. Also Rückkopplungen, die mir dann aber auch helfen, mein Kompetenzerleben zu steigern, weil ich Rückmeldungen kriege. Du hast das eben auch mit dem Feedback geben. Und ich finde es aber nochmal spannend, diese drei Aspekte, die drei Bedürfnisse mit reinzunehmen. Du hast eben die Siebträgermaschine genannt. Ich finde, die kann ja auch tatsächlich eine soziale Eingebundenheit fördern, wenn man für jemanden Kaffee macht, weil dann dieser Kaffee etwas anderes hat, etwas Besonderes hat. Nicht mehr, ich drücke einfach auf den Knopf oder ich habe Pulver und Wasser aufgießen, sondern hier ist so ein bisschen Geheimwissen notwendig. Das, was ich ja vielleicht in meinem Kompetenzerleben dann auch implizit nutze, das ich aber verwende, um jetzt jemand anders etwas Gutes zu tun, meinem Gast, meiner Gästin und so weiter, und zu sagen, guck mal, hier ist der Kaffee, den ich für dich mit dieser Höllenmaschine kreiert habe.
Ja, absolut. Genau, das ist auch diese soziale Rückkopplung, das Feedback, was ich bekomme, was mein Kompetenzerleben weiter steigert. Also das ist genau richtig.
Jetzt hattest du eben auch schon mal gesagt, es geht um die Langfristigkeit. Wir müssen auch drüber nachdenken, wie sollen Menschen langfristig über unser Produkt und so weiter sprechen. Was bedeutet das so aus deiner Perspektive denn für so strategische Instrumente wie beispielsweise eine Produktvision?
Also ich finde, wenn wir ein Produkt entwickeln und wir schreiben eine Produktvision, wir haben vielleicht einen Backlog, wir haben ganz viele Artefakte, die aber ganz häufig eben in sehr kurzen Iteration denken, also wir denken häufig kurzfristig, und wenn man Glück hat, kann man 2 Wochen einen Usability-Test machen. Häufig geht in diesen ganzen kurzfristigen Artefakten so ein bisschen die Langfristigkeit verloren. Also das ist ja im Agilen auch an sich schwer, dass man dieses Langfristige nicht aus den Augen verliert, sondern immer in 2-wöchigen Sprints denkt. Und ich glaube, genauso schwer ist es für, wenn man jemanden hat, der dezidiert Research macht im Produkt, eben auch für diese Person das im Blick zu haben und sonst eben auch für Product Owner genau diesen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Und ich versuche das wenigstens für mich zu formulieren. Was möchte ich denn, wie unsere Nutzerinnen und Nutzer das Produkt beschreiben? Und idealerweise hat man sowas natürlich in einer Produktvision. Idealerweise steht, ich sag mal, bei LinkedIn am Ende in der Produktvision, unsere Menschen haben Spaß daran, dieses Produkt zu nutzen. Und manche Produkte machen das ja tatsächlich super. Vielleicht liegt das, also vielleicht bemerke ich das häufiger, weil ich mich mit dem Thema sehr viel auseinandersetze, aber ich finde, ein tolles Beispiel für ein Produkt, was das gut hinkriegt, Wohlbefinden und langfristiges Wohlbefinden von Nutzerinnen und Nutzern im Blick zu haben, ist zum Beispiel das Computerspiel Anno 1800. Die sind nämlich, und das finde ich von der, ich sag mal, Verantwortung, die dieses Produkt auch hat, so an das Thema rangegangen, dass die gesagt haben, okay, was ist denn ein Problem in der Computerspielnutzung, die wir irgendwie fürs Wohlbefinden haben? Und ein großes Problem ist ja diese exzessive langfristige Nutzung von Computerspielen, bis man nicht mehr kann. Na, ich meine, ich kenne das persönlich auch, bin ja mit Computerspielen auch groß geworden, dass man irrsinnig lang und ohne Pause Computer spielt. Und Anno 1800 hat eben diesen Trick angewendet. Die sagen nämlich, ich glaube, nach 2 Stunden das erste Mal, hey, du spielst jetzt seit 2 Stunden, hol dir doch mal einen Kaffee und dann machst du kurz 10 Minuten Pause und dann spielst du weiter. Das führt nämlich dazu, dass man erstmal darauf hingewiesen wird, wow, ich spiele schon seit 2 Stunden, das Spiel ist so immersiv, sag ich mal, das macht so viel Spaß, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schon seit 2 Stunden spiele. Und man hat das Gefühl, das Spiel passt ein bisschen auf mich auf und passt auf mein Wohlbefinden auf. Und das finde ich total toll, und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Spieleentwicklerinnen, Spieleentwickler, das Team, was dahinter steht, diese langfristige Nutzung eben im Blick hat. und nicht gesagt hat, hey, wir wollen jetzt möglichst viele Leute direkt haben, sondern auch gesagt hat, okay, was ist denn, wenn Leute das noch in 2 Jahren spielen? Und das kann man ja bei dem Spiel, weil es so groß ist. Das finde ich wirklich toll gemacht, weil es auch nicht gewollt wirkt. Es wirkt eben so, als möchte Anno sozusagen auf uns aufpassen und dass unser Wohlbefinden langfristig auch aufrecht erhalten wird. Das bezieht sich nicht auf die 3 Aspekte der Selbstbestimmungstheorie, aber arbeitet, glaube ich, nochmal heraus, dass wir auch produktspezifisch gucken müssen, was sind unsere Probleme. Und
genau. Jetzt hätte ich natürlich Interesse daran, nochmal mich weiter reinzulesen, um zu verstehen, was soziale Eingebundenheit bedeutet, weil bei einem Produkt hast du eigentlich immer auch eine soziale Dimension mit reinschwingend, nämlich es gibt ja den Menschen oder die Menschen vielmehr, die das Produkt anbieten und dir gegeben haben. Und du hast zwar jetzt gesagt, na, das Spiel passt auf mich auf, aber eigentlich ist es ja nicht das Spiel, sondern diejenigen, die das Produkt gebaut haben, sorgen sich auch langfristig um dich. Und das heißt, diese soziale Eingebundenheit, da ist zumindest so eine Nuance, ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, dafür bin ich zu weit raus. Aber es ist, man fühlt sich schon irgendwie, glaube ich, durch solche Sachen von den Menschen, die das Produkt gebaut haben, gewertschätzt. Also da ist eine Beziehung irgendwie da. Und es ist nicht dieses Klassische, was wir mittlerweile an vielen Stellen in der Gaming-Industrie leider haben. Die wollen mich die ganze Zeit melken. Also es gibt hier nicht so Pay-to-Win und andere Mechanismen, die mich darauf immer wieder zum Geld zahlen nötigen, sondern da ist auch etwas Positives, was wieder eine andere Beziehung bringt. Ich glaube so gerade auch im Bereich der Customer Experience, wenn es um die Beziehung zwischen mir und dem Leistungsanbieter geht.
Ja, absolut. Also das ist eben, man sieht den Menschen hinter dem Kunden, sag ich mal. Das ist, wie gesagt, auch nicht bei allen Spielen, die Ubisoft anbietet, so. Aber in diesem Fall ist es mir eben aufgefallen, weil ich das Spiel auch gerne gespielt habe und das eine sympathische Art und Weise fand, wie du gerade gesagt hast, wie ich als Konsument ernst genommen werde in meinen Bedürfnissen.
Jetzt hatten wir über verschiedene Sachen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was eigentlich Wohlbefinden genau bedeutet. Wir haben auch geklärt, dass es sehr domänenspezifisch ist und so weiter. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Kontexte. Wir haben aber auch über Grundbedürfnisse gesprochen, wie Autonomie, Kompetenz erleben, soziale Eingebundenheit, wie das für uns in der Produktentwicklung wichtig ist, dass wir eben auch auf diese Langfristigkeit hinziehen müssen, was wir reden Menschen über unser Produkt, wenn sie das halt ein Jahr lang schon benutzen oder ähnliches. Da hast du einige Sachen aufgezeigt. Auch, dass wir das als Produktmenschen ja in der Verantwortung haben. Gibt es jetzt zum Abschluss noch 1 oder 2 Tipps, die du uns und unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest, damit auch wir alle in der Lage sind, ein Produkt zu entwickeln und anzubieten, das Menschen im Sinne des Wohlbefindens unterstützt?
Also ich glaube, ein Tipp, den ich jedem Product Owner, jedem Product Team mitgeben kann, ist, sich die Frage zu stellen, was sind denn die Bedürfnisse, die unsere Nutzerinnen und Nutzer haben? Und was sind die langfristigen Bedürfnisse, die wir irgendwie erfüllen sollten? Und dass wir den Horizont ein bisschen erweitern über den CSAT und über Usability-Tests hinaus. Ich weiß, das ist auch viel, da erwarte ich viel von unserer Community. Ich glaube aber, dass wir Produkte, dass wir diese Produktverantwortung auch sehen müssen. Ja, in der Studie, die wir durchgeführt haben, gab es ungefähr zwischen, je nachdem, 10% und 20% des gesamten Stresses, den Mitarbeitende haben, kam eben von Software. Und das ist ganz schön viel. Also wenn wir in der Lage sind, 10% dieses Stresses zu reduzieren, das wäre ja super. Und das Wohlbefinden zu steigern, dass Menschen noch lieber zur Arbeit gehen. Ich glaube, das sind Fragen, die sehr relevant werden und die wir uns eben stellen müssen, schon in der Produktentwicklung. Und der zweite Tipp ist, und das ist auch ein Blick, ich glaube, Wohlbefinden ist auch was, habe ich ja vorhin schon gesagt, was auf der einen Seite sehr allgemein betrachtet werden kann, dass es psychologische Grundbedürfnisse gibt und dass man da drauf aufbauend eben dann für jedes Produkt auch betrachten kann, was sind denn für mein Produkt die Bedürfnisse, die wir erfüllen müssen, um unsere Mitarbeitenden oder Konsumentinnen, Konsumenten ein bisschen glücklicher zu machen, ein bisschen langfristig zu unterstützen dabei, dass das Leben dieser Menschen, dass das Wohlbefinden besser wird.
Dann haben wir, glaube ich, heute einen guten Einblick gegeben in das Thema langfristige Wirkung von Technologie auf Menschen, gerade zum Thema Wohlbefinden. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit, wo psychologische Themen und emotionale Themen und seelische Themen einfach viel wichtiger geworden sind, als wir es früher noch gedacht haben, etwas, das wir alle mitnehmen sollten. Wenn ihr selber zu dem Thema irgendetwas beisteuern möchtet, freuen wir uns natürlich sehr über Beiträge auf unserer LinkedIn-Seite oder auch auf dem Blogpost zu dieser Folge unter produktwerker.de. Timcan, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute bei uns warst und uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht.
Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folge uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Du findest uns auf Twitter und Insta als Produktwerker oder abonniere auf LinkedIn die Company-Page von Die Produktwerker. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.